Die heutige Predigt basiert auf einem Vortrag, den Derek Prince in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts gehalten hat. So spricht der Herr: Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe, spricht der Herr. Ich möchte mich heute etwas mit den prophetischen Aussagen Jesu beschäftigen. Unter prophetischen Aussagen verstehen wir Aussagen, die die Zukunft betreffen. Also in unseren Augen, christlichen Augen, ist ein Prophet jemand, der Vorhersagen macht durch die Wirkung des Heiligen Geistes über die Zukunft. Das kennen wir in der Bibel sehr viel. Wir sind das sozusagen gewissermaßen gewöhnt, wenn wir die Bibel lesen, da stehen massenhaft prophetische Aussagen drin. Und wo wir uns so daran gewöhnt haben, da fällt uns meistens gar nicht mehr auf, dass das was ganz Einzigartiges ist. Das gibt es nämlich in keiner Religion. Der sogenannte Prophet Mohammed hat nie eine prophetische Aussage gemacht. Auch Buddha hat das nie getan, Konfuzius hat das nie getan. Damit ist die Bibel einzigartig. Die ist eine totale Ausnahme. In der Bibel stehen massenhaft prophetische Aussagen. Und diese prophetischen Aussagen beziehen sich auf zukünftige oder haben, als sie ausgesagt wurden, sich auf zukünftige Dinge bezogen. Und daran kann man eben auch die Echtheit der Bibel erkennen, dass mittlerweile ein großer Teil dieser Prophezeiungen längst eingetreten ist. Die Bibel steht damit allein und Gott hat das selber einmal gesagt, Jesaja 46 ab Vers 9, gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Das ist etwas Besonderes und das hat sonst keiner. Die biblische Prophetie und die Zuverlässigkeit ihres Eintreffens ist übrigens ein sehr starkes Argument für unseren Glauben. Das kann sonst keine Religion vorweisen. Nicht, dass wir sagen können, in der Bibel steht's, damals ist es gesagt worden und dann ist es eingetreten. Und zwar genauso, wie es gesagt worden ist. Nun haben manche Christen das Vertrauen in biblische Prophetie ein bisschen verloren, weil das zum Streckenweise missbraucht worden ist, weil es falsch interpretiert worden ist. Also, da gab es zum Beispiel in den USA einen Mann, ich glaube in den 80er Jahren ist das gewesen, der vorhergesagt hat, ein bestimmtes Datum, an dem Christus wiederkommen wird. Da hat er übrigens mit dieser Weisheit über 2 Millionen Bücher verkauft. Und das eigentlich Erschütternde daran ist nicht, dass der so einen Unsinn von sich gegeben hat, sondern dass so viele Leute das ernst genommen haben. Denn das sind ja nicht die Atheisten, die dann solche Bücher kaufen, sondern das sind ja Christen, die sowas kauften. Und das ist eigentlich ein bisschen erschütternd. Und genauso hat es jemanden gegeben, der gesagt hat, es gäbe 88 Gründe dafür, dass 1988 Christus wiederkommt. Der hat über 4,5 Millionen Bücher damit verkauft. Und auch daran ist das eigentlich Erschütternde, dass so viele Christen auf diesen Unsinn reingefallen sind. Dass solche falschen Propheten kommen, hat Christus uns ja selber vorausgesagt und da müsste uns eigentlich gar nicht erschüttern. Er hat uns das eigentlich gesagt, deswegen, dass wir nicht drauf reinfallen sollen. Und im Übrigen hätte man es wissen können, dass es Unsinn ist, denn Jesus hat selber gesagt, dass der Zeitpunkt seines Wiederkommens nicht einmal ihm selber bekannt ist, sondern nur dem Vater. Und wenn dann irgendein Hansel sich hinstellt und sagt, ich weiß das besser, weiß mehr als Jesus selber weiß, dann muss ich sagen, meine Güte, also da braucht man eigentlich nicht drüber zu diskutieren. Und so ist es eben mit der Aussage, der prophetischen Aussage Gottes, er sagt uns manches prophetisch und manches behält er für sich. Und das, was er für sich behalten will, da können wir sicher sein, Das behält er auch für sich. 5. Mose 29, Vers 28, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Manches offenbart uns Gott in prophetischer Weise und manches behält er für sich. Für beides hat er Gründe. Und es ist ein Unfug, wenn wir glauben, dass wir das Verborgene ergründen können. Wenn Jesus sagt, ich weiß es selber nicht, können wir eigentlich uns zurücklegen und sagen, okay, wir auch nicht. Das ist also etwas, wenn jetzt irgendwelche Leute sich da zum Narren machen, indem sie biblische Prophetie glauben, interpretieren zu können in einer Weise, dass sie es besser können als Jesus selbst, dann ist das deren Problem. Aber das macht biblische Prophetie nicht schlecht. 2. Petrus 1, ab Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut daran zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Nun, das prophetische Wort, heißt es hier, ist ein Licht an einem finsteren Ort. Und wenn man sich heute in der Welt umsieht, muss man eigentlich nur regelmäßig die Tagesschau gucken, dann sieht man, dass wir wirklich an einem finsteren Ort leben. Und wir brauchen deswegen dringend das prophetische Wort der Bibel, damit wir ein Licht haben in dieser Finsternis. Die Welt wird zurzeit dunkler und dunkler und wir brauchen dieses Licht des prophetischen Wortes der Bibel immer nötiger. Aber viele Christen sind sich dieser Tatsache nicht bewusst und sitzen deshalb im Dunkeln. Sie sehen nicht, was die Ereignisse, die uns umgeben, wirklich bedeuten. Sie sind an einem dunklen Ort ohne Licht, aber das muss nicht so sein. Petrus sagt uns ausdrücklich, wir besitzen das prophetische Wort umso fester. Warum denn eigentlich? Worauf bezieht er sich da? Er bezieht sich auf die Tatsache, dass Gott seinen Sohn auf dem Berg der Verklärung persönlich und ausdrücklich bestätigt hat. Denn im Alten Testament sind ja zahlreiche Prophezeiungen über den Messias, über dessen Leben. Und jetzt ist ja für die Juden damals die Frage gewesen, ist Jesus der Messias? Die hohe Theologie der Juden hat es nicht geglaubt, oder besser gesagt nicht gemerkt. Und einige einfache Leute haben es gemerkt. Und die große Zahl der Menschen hat zugeguckt, sich gewundert, aber es eben auch nicht gemerkt. Und auf dem Berg der Verklärung hat Gott Jesus als den Messias bestätigt. Er hat gesagt, das ist er. Und das heißt dann aber auch, diese Prophezeiungen, die im Alten Testament über den Messias gemacht wurden, die gelten für diesen Menschen. Und dann wird es natürlich interessant, denn im Leben Jesu kann man jetzt gucken, hat sich das erfüllt, was da vorhergesagt war, oder hat sich das nicht erfüllt. Und so sind nun tatsächlich zahlreiche Prophezeiungen des Alten Testaments im Leben Jesu wortwörtlich in Erfüllung gegangen. Und da Gott gesagt hat, das ist er, das ist der Messias, kann man sehen, diese Prophetie ist echt, ist wahr, ist richtig gewesen. Und man kann heute, sind wir nun noch in der Zeit weiter vorgerückt, 2000 Jahre, da kann man sehen inzwischen, dass ungefähr 80% der Prophezeiungen aus der Bibel sich erfüllt haben, und zwar wortwörtlich. manchmal mit lächerlichen Einzelheiten, wo man sich fragt, wenn man nicht wusste, wie die Erfüllung war, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Zum Beispiel gibt es im Alten Testament eine Prophezeiung über eine Zerstörung einer bestimmten Stadt. Und da heißt es, dass die Trümmer der Stadt dann ins Wasser geworfen werden. Da fragt sich doch jeder, was soll denn das? Warum sollen sie, wenn jemand eine Stadt erobert und zertrümmert, warum soll er denn die Steine ins Wasser schmeißen? Das hat sich wortwörtlich erfüllt, als es geschah, weil die Eroberer dieser Stadt eine der Stadt vorgelagerte Insel auch noch haben wollten. Da konnten sie nicht dran und da haben sie aus den Trümmern der Stadt einen Damm gebaut, indem sie die Steine ins Wasser geworfen haben. So wörtlich ist biblische Prophezeiung. Und wenn nun schon 80% der biblischen Prophetie eingetroffen sind, dann werden sich die restlichen 20%, die sich interessanterweise alle auf die Wiederkunft Jesu beziehen, auch noch erfüllen. Und zwar wörtlich. Und um das zu unterstreichen, möchte ich nun 10 Prophezeiungen aus dem Alten Testament nennen, die sich auf das Leben Jesu, auf das erste Kommen Jesu bezogen. Insgesamt sind es mehr als doppelt so viel, die sich im Leben Jesu wortwörtlich erfüllt haben. Erstens. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Zweitens, Jesus wurde in Bethlehem geboren. Drittens, Jesus sprach in Gleichnissen. Viertens, Jesus heilte Kranke. Sechstens, Jesus wurde ausgepeitscht. Siebtens, Jesu Hände wurden durchbohrt und Füße. Achtens, Jesu Kleidung wurde verteilt. Neuntens, Jesus wurde getötet und begraben. Und zehntens, Jesus ist auferstanden von den Toten. Fünftens, Jesus heilt die Kranken, hatte ich gesagt. Aber trotzdem, wenn ich was vergesse, immer sagen. Ne? Alle diese Prophezeiungen, die man im Alten Testament findet, haben sich tatsächlich und genau und wörtlich so erfüllt, wie sie prophezeit waren. Sie waren also nicht im übertragenen Sinne oder im geistlichen Sinne oder allegorisch gemeint, sondern ganz hauspacken, wörtlich, physisch. Deswegen ist es auch falsch, wenn wir Prophezeiungen, die sich auf die Wiederkunft Christi beziehen, allegorisch verstehen wollen oder geistlich gemeint. Sie sind wörtlich gemeint, wie biblische Prophezeiungen immer. Und wir können davon ausgehen, dass nach der bisherigen Erfahrung, die wir mit biblischer Prophetie gemacht haben, dass auch das, was jetzt noch nicht eingetroffen ist, wörtlich eintreffen wird, physisch eintreffen wird, nicht im übertragenen Sinne. Wenn wir an die Propheten der Bibel denken, dann fallen uns so Leute ein wie Jesaja und Jeremia und Hesekiel und sowas, Daniel. Und wenn man jetzt fragt, nenn mal noch ein paar mehr Propheten, dann kommen vielleicht noch Zephania und Micha und Jona. Aber der wichtigste Prophet in der Bibel, wer war denn das? Das war Jesus. Da denken wir meistens nicht dran, wenn wir über Propheten sprechen. Wenn wir an Jesus denken, dann denken wir, er ist der Erlöser, er ist der Sohn Gottes. Ja, aber Prophet? Jesus ist der wichtigste Prophet in der Bibel. Und wir können uns auf sein prophetisches Wort absolut verlassen. Das hat nämlich Gott selber einmal gesagt. Matthäus 17, Vers 5. Noch während er so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören. Dieses Wort, auf ihn sollt ihr hören, richtet unsere ganze Aufmerksamkeit besonders auf das Wort Christi. Nicht, wenn wir Bibel lesen und es sind da Aussagen Jesu da, die haben ein sozusagen 100% Gewicht. Nicht, man könnte vielleicht noch bei irgendeiner Aussage von einem Propheten oder einem Apostel einen Zweifel haben, aber ganz sicher nicht beim Wort von Jesus. Das ist hier damit gemeint. Und das gilt natürlich auch für das prophetische Wort Jesu. Und im Alten Testament gibt es genau zu diesem Thema nochmal eine Aussage. Und wie das Alte Testament so ist, diese Aussage ist nun noch drastischer als das, was wir hier im Neuen gehört haben. 5. Mose 18, ab Vers 18. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder entstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Das hat sonst Gott über keinen seiner Propheten gesagt. Das sagt er nur über Jesus. Er will von denen, die dem Wort Jesu nicht glauben, Rechenschaft fordern. Damit setzt er die Worte Jesu in einen anderen Stellenwert als die übrigen prophetischen Worte. Nun, bevor ich diesen Gedanken weiter ausführe, möchte ich noch etwas zu der Geschichte mit dem Morgenstern sagen. Das ist ja diese seltsame Aussage in den Versen, die wir aus dem Petrusbrief dort gerade gelesen haben, wo etwas über den Morgenstern gesagt wird, der in unserem Herzen aufgehen wird. Uns modernen Menschen sind die Ereignisse am Sternenhimmel in der Regel nicht gegenwärtig. Außer so ein paar Hobbyastronomen nimmt das ja keiner mehr wahr, was da am gestirnten Himmel passiert, wenn man die professionellen Astronomen mal ausspart. Und das ist auch zum Teil schon so, dass wenn man jetzt in einer großen Stadt lebt, ist so viel künstliches Licht da, da sieht man den gestirnten Himmel gar nicht mehr. Das war aber früher im alten Orient anders. Da wurde es in der Nacht noch richtig dunkel. Und wenn die einzige Beleuchtung, die man hatte, eine Öllampe war, die man mit Olivenöl betreiben musste, das Zeug war teuer und das konnte man essen und zu viel zu essen hatte man damals auch nicht, ging man sehr sparsam mit um. Da waren keine Natrium-Dampflampen draußen auf der Straße, die jetzt da ein gelbes Licht in großer Helligkeit verströmt hätten. Da war es richtig dunkel. Und wenn es dann morgens wurde, dann konnte man gut sehen, dass das erste Licht, was am östlichen Himmel auftauchte, das Aufgehen des Morgensterns ankündigte, der kurz darauf strahlend am Himmel erschien. Da sehen wir so ein Bild davon. Und jeder wusste, was ist das nächste Ereignis, wenn der Morgenstern jetzt am Himmel stand. Das nächste Ereignis ist das Aufgehen der Sonne. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Punkt. Petrus sagt uns, dass das prophetische Wort unser Licht in der Finsternis ist. In Bezug auf dieses Beispiel jetzt von der Nacht, also solange der Morgenstern nicht aufgegangen ist, brauchen wir das Licht, da sitzen wir sonst im Dunkeln. Das ist das prophetische Wort. Wenn aber in unserem Herzen der Morgenstern aufgeht, wieder Beispiel mit diesem Bild, da haben wir ja schon Licht. Eine Öllampe ist im Vergleich dazu gar nicht so auffallend wie eine Beleuchtung. Die können wir dann ruhig ausmachen, die brauchen wir nicht mehr. Wir sehen jetzt durch das Licht des Morgensterns. Das ist aber nach außen nicht sichtbar. Denn der Morgenstern steht da ja, geht in unserem Herzen auf. Was will uns Petrus damit sagen? Achtet mal darauf, wie viele wiedergeborene Christen heute der Überzeugung sind, dass es bis zur Wiederkunft Christi nicht mehr lange ist. Die brauchen da gar nicht groß drüber diskutieren, sondern die sind sich dieser Tatsache sicher. Derek Prince hatte in diesem Vortrag, auf den ich mich hier auch beziehe, von sich selber gesagt, dass dieser Morgenstern in seinem Herzen aufgegangen ist. 2. Petrus 3, ab Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, nanu, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Also, hier werden ja an sich wüste Sachen beschrieben, nicht, dass alles im Brand aufgelöst wird und die Elemente sich auflösen und was das alles für dolle Sachen sind. Aber das scheint den Petrus gar nicht sonderlich aufzuregen, sondern der sagt uns, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Er sagt nicht, baut euch Bunker und buddelt euch in die Erde ein und legt große Lebensmittelvorräte ein. Nö, braucht ihr gar nicht. An anderer Stelle steht, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Also für uns ist das gar nicht zum Aufregen. Im Gegenteil. Aber jetzt kommt hier eine Stelle am Ende, wie so oft in der Bibel, dass die Braut Jesu, die Gemeinde, sich vor seiner Ankunft heiligen wird. Und das kann man auch beobachten. Christen, bei denen der Morgenstern im Herzen schon aufgegangen ist, die befinden sich alle auf diesem Weg der Heiligung. Denen ist es nicht mehr egal, wie sie leben. Achtet mal darauf. In den Versen 11 und 12 sagt uns Petrus, was für Leute wir sein sollen. Wir sollen Menschen sein, die die Ankunft des Tages Gottes erwarten und, oh, beschleunigen. Was ist jetzt das? Wir können die Wiederkunft Christi beschleunigen? Wer sagt sowas? Petrus sagt das. Was meint er denn damit? Das erklärt er an dieser Stelle gar nicht. Offensichtlich war das vielen Leuten damals klar, sodass Petrus das hier nicht näher erläutert. Wir müssen uns also mal ein bisschen drum kümmern, was er da wohl gemeint haben möchte. Für mich war das neu. Ich habe das erst vor kurzer Zeit entdeckt, dass das da steht. Ich habe die Stelle zwar schon öfters mal gelesen, aber drüber weggelesen. Ich habe das nicht gemerkt, was da steht. Das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Er geht da ganz ruhig von aus, wir können das beschleunigen. Jesus machte auf dem Ölberg knapp eine Woche, bevor er gekreuzigt wurde, eine prophetische Aussage, die so wichtig ist, dass sie in drei Evangelien beschrieben wird. Einmal bei Matthäus 24, dann bei Markus 13 und schließlich bei Lukas 21. Und immer in der Bibel, wenn irgendeine Sache mehrmals beschrieben wird, dann ist sie besonders wichtig. Die drei Evangelisten berichten über diese prophetische Aussage, es ist eine und dieselbe Aussage, aus drei verschiedenen Perspektiven, aber sie beschreiben die gleiche Wahrheit. Ein bisschen so, als ob man mit drei Videokameras ein und dasselbe Ereignis, aber aus verschiedenen Blickwinkeln aufnimmt. Matthäus 24 lesen wir mal zuerst, da steht, und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Nun, die Gebäude des Tempels, die waren was Dolles. Eines der antiken Weltwunder war dieser Tempel. Und Herodes hatte allein 46 Jahre gebraucht, um diesen Tempel auszugestalten. Und für die Juden war das ja auch das religiöse Zentrum. Also dieser Tempel war das sichtbare Zeichen dafür, dass die Juden eine besondere Beziehung zum lebendigen Gott hatten. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Der Tempel war der Stolz des jüdischen Volkes. Als die Jünger Jesus auf dieses Gebäude aufmerksam machten, was wollten sie da? Da wollten sie keine Endzeitaussage oder keine Aussage über die Zerstörung des Tempels. Sie wollten hören, toll, wirklich bemerkenswert. Ne? Sie erwarteten, dass Jesus sich beeindruckt zeigt. Das war beeindruckend, aber er zeigt sich nicht beeindruckt. Er sagt, das wird alles kaputt gemacht. Und nicht nur das, er sagt sogar, dass die Steine noch kaputt gemacht werden. Auch wieder so eine merkwürdige Aussage, wo man sagt, wieso sollten denn nur irgendwelche Eroberer, die den Tempel zerstören, die Steine noch zerschlagen? Das macht doch gar keinen Sinn. Für die Jünger muss das also ein absoluter Schock gewesen sein. Tempel zerstört ist für die eine Art Weltuntergang gewesen. Aber Jesus war ein wahrhaftiger Prophet. Seine Aussage wurde circa 40 Jahre später zur erschreckenden Wirklichkeit. Und zwar wörtlich, wie er das gesagt hat. Die Aussage, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird, passierte deswegen, weil bei der Eroberung Jerusalems irgendeiner von den römischen Soldaten im Tempel Feuer gelegt hat. Daraufhin brannte der Tempel aus und das viele Gold, mit dem er geschmückt war, schmolz und lief zu einem guten Teil in die Fugen des Mauerwerks. Und da die römischen Soldaten das Gold gerne haben wollten, was machten sie? Sie trugen die Steine ab und zerschlugen sie, um an das Gold ranzukommen. Jesu Prophezeiung erfüllte sich wortwörtlich. Matthäus 24, es geht weiter, im Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Ich glaube, die Jünger glaubten in dem Moment, dass sie eine Frage stellen. Diese Vorstellung, dass der Tempel zerstört wird, hatte für sie, glaube ich, in ihrem Denken so eine Art, ja, den Charakter eines Weltuntergangs. Also, dass der jüdische Tempel zerstört, konnten die sich eigentlich nur vorstellen, wenn die Welt untergeht. Tatsächlich waren es aber zwei Fragen. Die erste Frage, ich sage uns, wann wird das geschehen? Das bezieht sich auf die Aussage Jesu, dass der Tempel zerstört wird. Also lautet die Frage praktisch, wann wird der Tempel zerstört? Und die zweite Frage ist, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus beantwortet beide Fragen. Die Antwort auf die erste Frage, die finden wir in Lukas 21. Wollen wir uns kurz ansehen? Da ist nämlich auch noch so eine Seltsamkeit drin. Ab Vers 20. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Und jetzt kommt's. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in der Stadt Schutz suchen. Wie soll das denn gehen? Wenn die Stadt eingeschlossen ist, dann kann doch keiner mehr raus aus der Stadt und auch keiner mehr rein. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Macht es doch. Als sich die Prophezeiung im Jahre 70 nach Christus erfüllte, konnte man erkennen, was Jesus gemeint hatte. Die Stadt wurde umschlossen von römischen Truppen, und zwar lückenlos, unter dem Befehl des Feldherrn Vespasian. Nun passierte aber in Rom was. Vespasian wurde zum Kaiser ernannt. Na, wenn man Kaiser ist, kann man nicht Jerusalem belagern, das muss dann jemand anders machen. Also Vespasian reiste ab nach Rom, und die römischen Soldaten unterbrachen die Belagerung, weil sie sagten, ja, ist ja keiner da, der uns sagt, was jetzt nur werden soll, also warten wir mal ab. In diesem Zeitraum konnte man in die Stadt und konnte man aus ihr heraus. Und wer Jesu Prophezeiung kannte, ist dann aus der Stadt geflohen. Dann kam, wie die Römer das so machten, die waren ja gut organisiert, nach einiger Zeit der nächste Feldherr, der Feldherr Titus, der jetzt die Belagerung um Jerusalem wieder schloss. Und jetzt war Schluss mit Fliehen. Alle, die es noch versucht haben, es waren etwas über 3000 Leute, die noch versucht hatten, aus Jerusalem zu entkommen, die sind alle gekreuzigt worden. Vor der Stadt, sodass die, die in der Stadt waren, gucken konnten, wie schön das ist. Jesu Aussage war also wörtlich richtig. Wenn sich die Belagerung zeigt, dann flieht aus der Stadt, nämlich in dem Moment, wo Vespasian Kaiser werden musste in Rom und man nochmal Zeit hatte, aus der Stadt rauszukommen. Die Antwort auf die zweite Frage finden wir in Matthäus 24. Die ist etwas umfangreicher. Als erstes warnt Jesus seine Jünger in den Versen 4 und 5, dass sie sich nicht verführen lassen. Da steht, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ist das so? Diese Prophezeiung hat sich zumindest zu einem guten Teil bereits erfüllt. In den vergangenen 2000 Jahren sind zahlreiche Menschen erschienen, die behauptet haben, je nachdem, zu wem sie sprachen, sie seien der Messias oder sie seien der Christus. Mir persönlich ist so jemand auch schon mal über den Weg gelaufen. Also das hat es häufig gegeben. Diese Prophezeiung ist zumindest zu einem guten Teil eingetreten. Und Jesus hat gesagt, die das tun, die wollen die Leute verführen. Also wenn da einer kommt und sagt, ich bin Christus oder ich bin der Messias, könnt ihr ganz sicher sein, es ist falsch. In Vers 6 weist Jesus seine Jünger darauf hin, dass das Ende nicht gleich zu erwarten ist. Dieser Hinweis war eigentlich nötig, aber in der Antike hat man auf ihn gar nicht gehört. Die Jünger Jesu und die ersten Christen haben sehr stark in der Naherwartung gelebt. Die haben geglaubt, dass Jesus ziemlich bald wiederkommt. Jesus hat ihnen aber gesagt, dass das nicht so ist. Nämlich in Matthäus 24 sagt er im Vers 6, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Und es hat ja zahlreiche Kriege gegeben und 30-jährigen Krieg und was nicht alles. Furchtbare Kriege. Seit der Antike bis in die moderne Kriege, Kriege, Kriege ohne Ende. Also in Vers 6 beschreibt uns Jesus eigentlich das Wesen dieses ganzen Zeitalters. Das Zeitalter ist geprägt von Kriegen. Ist ja heute noch so. Es ist gekennzeichnet von einer Abfolge von Kriegen. Und dass das so geschehen ist, kann man in Geschichtsbüchern lesen. Müssen wir nicht näher darauf eingehen. Aber Jesus sagt deutlich, dass dies nicht das Zeichen des Endes ist. In den Versen 7 und 8 beschreibt Jesus jedoch etwas Neues. Er nennt es die Geburtswehen. Die Geburtswehen der neuen Zeit und seines Wiederkommens. Matthäus 24, 7 und 8. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und ein Erdbeben und Erdbeben hin und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Also auch das ist nicht das Ende und auch kein Zeichen für das Ende, sondern nur ein Zeichen dafür, dass wir relativ dicht vor dem Ende stehen. Aber es ist nicht ein Zeichen des Endes selbst. Ist das was Neues? Er hat doch gesagt, Kriege, Kriegsgeschrei und so. Und dann sagt er, es wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Das ist auch wieder Krieg, oder? Richtig. Aber Krieg in einer anderen Weise. Die Kriege damals, früher, das waren so Fürstenkriege, Königskriege. Und die gingen so, dass ein Fürst oder ein König einen Haufen Landsknechte anwarb. Nicht, die kamen dann, es gab Bakschisch auf die Hand und da konnte man sich erst einmal besaufen, bevor es losging. Und dann kriegten sie auch nur irgendeinen Sold, falls sie das überlebten. Und heute arbeiteten sie für den einen und morgen für den anderen. Was war am Ersten Weltkrieg anders? Das war nicht so ein Krieg mit den Söldnern, die heute für den und morgen für jenen arbeiten. Sondern das war ein Krieg, in dem sich ein Volk gegen das andere erhob. Da haben die Franzosen die Deutschen richtig gehasst und umgekehrt. Allgemeine Wehrpflicht, da zogen sie alle los, ein ganzes Volk. Das war nicht mehr, wie man seinerzeit mal sagte, seine Majestät hat eine Schlacht verloren, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Sondern da flogen richtig die Fetzen. Ganze Völker sind aufeinander losgegangen. Und der Prinz ist unter anderem der Meinung, der ist nicht der Einzige damit, dass der Erste Weltkrieg der Anfang dieser Geburtswehen war, also die Erfüllung von Matthäus 24, Vers 7. Aber das ist noch nicht das Ende, hat Jesus klar gesagt. Trotzdem ist das 20. Jahrhundert eben was anderes, Anfang der Geburtswehen. Im 20. Jahrhundert sind so alle möglichen Begriffe oder Dinge vorgekommen, die bis dahin nie da waren. Es gab noch nie einen Weltkrieg vorher. Man musste noch nie das Wort Genozid oder Völkermord verwenden. Es gab noch nie einen Holocaust. Das sind alles Sachen, die haben sie erst im 20. Jahrhundert gemacht. Und bei einer natürlichen Geburt ist es ja so, dass die Geburtswehen an Intensität zunehmen und auch in kürzeren Abständen auftreten, je näher die Geburt rückt. Die Verse 9 bis 12 befassen sich jetzt spezifisch mit den Christen. Also auch Zeit dieser Geburtswehen. Ab Vers 8. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Er sagt noch nicht einmal, dass da das Ende der Wehen schon ist, sondern es ist der Anfang. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das sind jetzt keine so besonders guten Aussichten. Aber das ist nur ein Übergang. Bereits in der Hälfte der Welt werden Christen massiv verfolgt. Da gibt es so einen Verein heraus, der gibt immer so einen Verfolgungsindex. Da kann man das drauf sehen. Die Gebiete rot auf der Erde, da ist es ganz schlimm. Im 20. Jahrhundert sind mehr Christen um ihres Glaubens willen umgebracht worden, als in allen Jahrhunderten davor zusammengenommen. Also das 20. Jahrhundert ist da schon special. Und es gibt auch in Europa bereits Kräfte, die gerne das Christentum zum Verschwinden bringen würden. In den Ländern, in denen Christen massiv verfolgt werden, gibt es natürlich auch das, was im Vers 10 beschrieben wurde. Unter dem immensen Druck der Verfolgung fallen viele ab. Und um ihre eigene Haut zu retten, sind sie bereit, auch andere Christen zu verraten. Bitte missversteht mich nicht, ich will jetzt nicht richten, sondern Jesus hat gesagt, dass das so kommt. Und wenn Jesus das gesagt hat, Gott hat gesagt, auf ihn sollt ihr hören, ist so. Dass es sehr viele falsche Propheten in unserer Zeit gibt, kann man allein daran erkennen, dass es im 20. Jahrhundert weltweit ungefähr 10.000 verschiedene religiöse oder religionsähnliche Kulte gegeben hat. Über 10.000. Ich glaube nicht, dass es im Moment besser ist. Was den Begriff der Gesetzlosigkeit betrifft, kann man heute interessante Entwicklungen beobachten. Zahlreiche Spitzenpolitiker in Europa, aber auch in Deutschland, halten sich nicht mehr an die Gesetze, die sie selber geschaffen haben. Die tun so, als ob es die gar nicht gibt. Hört man die Nachrichten, was da alles kommt. Aber auch in der breiten Bevölkerung entdeckt man sowas. Da ist nicht nur der Volkssport, das Finanzamt zu betrügen, sondern man sieht in erschreckendem Maße, dass staatliche Institutionen nicht mehr respektiert werden. Ich schaut mal im Fernsehen, was da so alles der Polizei zugemutet wird, wenn irgendwo Demos laufen. Ja. Da macht es gar keinen Spaß mehr, Polizist zu sein. Markus 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ein kurzer Satz, der aber doch ernst ist. Wir sind gerettet, dadurch, dass wir Jesus Christus angenommen haben. Wir bleiben gerettet, wenn wir bei ihm bleiben und nicht abfallen. Ist so, kann ich nicht ändern. Schlussendlich kommen wir zu der Antwort Jesu auf die zweite Frage. Wie war jetzt die zweite Frage? Die zweite Frage war, und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Und so lautet die Antwort. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. An dieser Stelle könnt ihr übrigens genau sehen, warum all diese Propheten in Anführungszeichen, die gesagt haben, 1988 kommt Jesus oder am 12. September kommt Jesus oder gab es ja nur viele, warum die alle zu Narren geworden sind. Die haben ihre Bibel nicht gelesen oder das haben sie nicht verstanden. Jesus hat doch klar gesagt, das passiert, wenn das Evangelium des Reichs allen Nationen auf dem ganzen Erdkreis gepredigt ist. Und das ist es noch nicht. Also jeder, der sagt, Jesus kommt morgen, kann ich nur sagen, hast nicht hingehört. Wir sind noch nicht fertig mit dieser Geschichte. Und jetzt kommt was Spannendes. Wie war das doch gleich? Was hat Jesus gesagt, als er seine Jünger verließ bei seiner Himmelfahrt? Wie ist das so? Wenn jemand verreist für längere Zeit und seine Familie bei sich hat, was macht er dann? Dann sagt er allen nochmal das, was ihm am meisten am Herzen liegt. Nicht? Er sagt dem kleinen Jungen, mach nicht so viel Stress für deine Mama, bis der Papa wiederkommt. Nicht? Das liegt ihm am Herzen, dass in der Familie Frieden ist oder so. Und was Jesus zum Schluss gesagt hat, als er die Jünger verließ, das war wohl etwas, was ihm wirklich am Herzen lag. Sind wir uns ja einig. Und was hat er da gesagt? Er hat gesagt, dass wir das Evangelium allen Völkern predigen sollen. Genau das, wo er an dieser Stelle in seiner Prophezeiung gesagt hat, wenn er das gemacht hat, wenn er die Schulaufgaben gemacht hat, dann komme ich wieder. Wir können darum beten, dass Jesus Arbeiter in seine Ernte sendet und so. Das sollen wir auch, das hat er ja gesagt. Aber er wird uns diese Aufgabe nicht abnehmen. Er wird nicht über den Amazonas schweben und den Leuten da das Evangelium predigen. Nee. Er hat gesagt, ihr sollt das machen. Die Bibel benutzt ja oft das Beispiel vom Kind gegenüber dem Verhältnis von uns zu Gott oder sowas. Dass er sagt, wir haben einen himmlischen Vater. Nicht? Ihr seid Kinder Gottes. Nicht? Und da können wir dieses Beispiel von dem Kind ruhig mal zitieren und sagen, wie ist das denn, wenn das Kind, was so inzwischen nicht mehr so ganz klein ist, morgens ankommt mit den Hosen in der Hand und sagt, Mama, zieh mir die Hosen an. Und dann sagt die Mama, stell dich nicht so an, du kannst das selbst, zieh du dir die Hosen an. Und so ist das mit diesem Auftrag auch. Da können wir jetzt nicht zu Jesus kommen und sagen, du musst jetzt das den Leuten predigen, da können wir nicht hin oder da wollen wir nicht hin oder haben wir keine Lust für. Sondern dann wird Jesus uns sagen, das ist eure Sache. Ich habe euch diesen Auftrag gegeben und jetzt kommt hoch und macht mal. Ne? Es ist gut, den Armen Brot zu geben. Es ist gut, Menschen zu kleiden, die nichts anzuziehen haben. Es ist gut, Menschen Obdach zu geben, die sonst im Regen stehen. Das ist alles prima. Das sind alles Sachen, die Jesus auch am Herzen liegen. Aber das, was er uns zum Schluss gesagt hat, sein erster Herzenswunsch ist, seine erste Priorität, das ist, das Evangelium muss gepredigt werden allen Völkern. Und solange das nicht geschehen ist, wird er nicht wiederkommen. Ist doch kein Wunder. Seine Wiederkunft hat die erste Priorität, weil wenn er sein Reich der Gerechtigkeit aufrichtet, dann friert keiner mehr, dann hungert keiner mehr, dann prügelt sich keiner mehr, dann machen sie keine Kriege mehr und keinen Terror und kein nichts mehr. Darum ist ihm das so wichtig, dass das kommt. Aber die Voraussetzung ist, dass das Evangelium allen Völkern gepredigt wird, weil jeder die Chance haben soll, gerettet zu werden. Wir sind richtige Nachfolger, wenn wir seinen Willen zu unserem Willen machen. Und wie war das doch im Vaterunser? Dein Wille geschehe. Ne? Also sein Wille, erste Priorität, predigt das Evangelium allen Völkern. Vielleicht ist uns das peinlich, was ich jetzt noch sagen möchte. Einer der Bereiche in der Welt, der sehr unerreicht ist und der besonders groß ist, ist die Welt des Islam. Nun leider ist es nicht ohne weiteres möglich, Missionen in der islamischen Welt zu treiben. Da steht man möglicherweise schnell ohne Kopf da. Und ein Missionar, wie soll er wirken, wenn er im Geheimen wirken soll? Das tickt ja auch nicht so richtig. Und jetzt wird es wirklich peinlich. Könnte es sein, dass Gott gerade viele Menschen aus dem islamischen Raum in unser Land schickt, weil wir hier ihnen ohne Gefahr für Leib und Leben das Evangelium weitergeben können? Könnte ja sein. Sind wir bereit, den ersten Herzenswunsch Jesu auch zu unserem ersten Herzenswunsch zu machen? Wenn ja, passieren erstaunliche Dinge. Erstens wird Jesus sich riesig freuen. Und zweitens, er wird früher wiederkommen. Jetzt kommen wir ans Konkrete. Da gibt es sicher sehr viele Möglichkeiten. Ich habe hier nur zwei Vorschläge. Damit können wir mal anfangen. Da ist hinten ist ein Tisch. Da liegen ein Haufen Bücher drauf. Die kann sich jeder mitnehmen. Die haben mit dieser Predigt gar nichts zu tun. Aber daneben liegen DVDs mit dem Jesusfilm. Und das sind insofern besondere DVDs. Ja, halt mal eine hoch, guck mal hin. Die Dinger da hinten. Das ist ein Jesusfilm, den kennt ihr wahrscheinlich sogar. Aber das Besondere an dieser DVD ist, da sind 16 Sprachen Tonspur drauf. Mit 16 Sprachen aus dem arabisch-islamischen Raum. Von Türkisch über Persisch bis Arabisch ist da alles drin. 16 verschiedene Sprachen. Wenn also irgendjemand einen Kontakt findet zu solchen Leuten, die, man kann es ja in der Regel sehr gut sehen, wer jetzt die Anhänger des Islam sind, dann drückt ihnen das in die Hand. Nehmt euch solche Dinger mit. Ich schenke sie euch dafür. Und wenn sie alle sind, besorge ich neue. Und gebt sie weiter. Und dann gibt's noch was Zweites. Da ist so ein kleines Faltkärtchen. Das ist lieb, Jono, dass man es schon sehen kann. So ein kleines Faltkärtchen. Liegen ganz Haufen hinten. Da steht drauf, Welcome in Deutschland. Ist so gute deutsche Sprache. Ein Gemisch aus Englisch und Deutsch. Und da drin ist ein Hinweis auf eine Internetadresse in englischer, deutscher und arabischer Sprache. Und diese Internetseite ist von Campus für Christus und da sind eine Menge Nützlichkeiten für Neuankömmlinge drin. Also an wen sie sich wenden können, wenn sie welche Probleme haben und was sie da für Papierkrieg machen müssen, können sie alles dort finden. Aber sie können auch das ganze Evangelium dort finden. Einfach den Leuten in die Hand drücken. Nehmt euch welche mit, ich glaube, es sind fast 200 Stück, die da hinten liegen. Von den Disketten nicht ganz so viele. Das ist auch erst sinnvoll, wenn man ein Minimum an Kontakt zu diesen Menschen hat. Aber die kleinen Kärtchen kann man jedem, der so aussieht, auf der Straße in die Hand drücken. So, das ist so ein kleiner Beitrag. Lasst euch mal was einfallen. Ich bin sicher, ihr kriegt noch viel mehr Ideen als diese zwei, die ich jetzt mal gerade dort gehabt habe. Da kann man mehr machen. Und wir riskieren nicht einmal, dass man uns gleich den Kopf einschlägt oder abschlägt. Denkt also ruhig alle mal drüber nach, was man noch tun kann. Ich bin sicher, ihr findet noch viel mehr als diese zwei Möglichkeiten heraus. Aber bitte jetzt nicht nach Hause gehen und überhaupt nichts tun. Das könnt ihr mit dem Herzenswunsch Jesu nicht machen. Und deswegen wollen wir jetzt gleich noch eine Gebetsgemeinschaft haben und diese ganze Angelegenheit im Gebet vor unseren himmlischen Vater bringen. Und was meint ihr wohl? Wie der sich freut, wenn wir damit ankommen, dass er uns dabei helfen soll, seinen eigenen Herzenswunsch zu erfüllen. Und was meint ihr wohl, was er dann alles in Bewegung setzt? Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Frieden nicht wie die Welt ihn gibt, sondern wie nur Jesus ihn geben kann. Friede, der nicht vergeht, Friede, der tief im Herzen sitzt. In Jesu Namen. Amen.